wenn man an Gott zweifelt. Wir lesen in diesem Herbst und Frühjahr, in diesem ganzen Jahr, die Jesaja Kapitel ab Kapitel 40 und heute nun Kapitel 45, die Verse 14 bis 25. Ich lese. So spricht der Herr, der Ägypter Erwerb und der Kuschiter Gewinn und die hochgewachsenen Leute von Seba werden zu dir kommen und dein Eigen sein. Sie werden dir folgen, in Fesseln werden sie gehen und werden zu dir kommen und niederfallen und zu dir fliehen. Nur bei dir ist Gott und sonst ist kein Gott mehr. Fürwahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Aber die Götzenmacher sollen alle in Schmach und Schande geraten und miteinander schamrot einhergehen. Israel aber wird erlöst durch den Herrn mit einer ewigen Erlösung und wird nicht zu Schanden noch zu Spott, immer und ewiglich. Denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde bereitet und gemacht hat. Er hat sie gegründet, er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll, sondern sie bereitet, dass man auf ihr wohnen solle. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Ich habe nicht im Verborgenen geredet an einem finsteren Ort der Erde. Ich habe nicht zu den Söhnen Jakobs gesagt, sucht mich vergeblich, denn ich bin der Herr, der von Gerechtigkeit redet und verkündigt, was recht ist. Versammelt euch und kommt miteinander herzu, ihr Entronnenen der Heiden. Keine Erkenntnis haben, die sich abschleppen mit den Glötzen ihrer Götzen und zu einem Gott flehen, der nicht helfen kann. Tut es kund, bringt es vor, beratet miteinander, wer hat dies hören lassen, von alters her und vor Zeiten verkündigt. Hab ich's nicht getan, der Herr? Es ist dann kein Gott außer mir, ein gerechter Gott und Heiland und ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ich habe bei mir selbst geschworen und Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Munde. Ein Wort, bei dem es bleiben soll. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Aber alle, die ihm widerstehen, werden zu ihm kommen und beschämt werden. Im Herrn wird gerecht werden Israels ganzes Geschlecht und wird sich keiner rühmen. Amen. Ich unterstreiche bei der ersten Bibelstunde im neuen Jahr den Satz, der über der Bibelstunde der letzten im zu Ende gegangenen Jahr gestanden ist, nämlich: Ich bin der Herr, der alles macht. Dieses Wort, das 1992 wahr war, ist auch 1993 wahr. Ich bin der Herr, der alles macht. Hochzeiten in meinem Leben und Tiefzeiten. Ich bin der Herr, der alles macht. Sonnentage und Regentage. Ich bin der Herr, der alles macht. Glücksstunden, die wir erleben, und Abschiedsstunden, die wir erleiden werden. Ich bin der Herr, der alles macht. Das, was über sie hereinbrechen wird, das, was sie zerrt und plagt und ihnen den Hals abschnürt und den Atem nimmt. Denken Sie daran, ich bin der Herr, der alles macht. Durch wen? Im letzten Kapitel hieß es durch Kyros. Herrscher, Weltleute sind Interimsfiguren, Führer auf Zeit, Kulissenschieber, die in einem weltgeschichtlichen Theater die Kulissen bewegen, aber damit nur den Weg bereiten für das Volk Israel. Weltgeschichte ist Heilsgeschichte. Lebensgeschichte ist Heilsgeschichte. Wissen Sie das? Ihre Lebensgeschichte ist Heilsgeschichte Gottes. Sind Sie darin ruhig? Er schafft's durch Kyros und er schafft's wozu? Nämlich, dass dieses Würmchen wie es genannt wird, dass diese Heuschrecke, dieses ganz kleine Tierchen und Vöglein Israel zum Ziele komme. Ich bin der Herr, der alles neu macht und nicht kaputt macht. Und wenn ich morgen mit schweren Geschwüren eingeliefert werde und wenn mir übermorgen der Arzt eröffnet, dass er nicht mehr helfen könne, und wenn ich in 3 oder 4 Tagen meine Augen zumache, Freunde, dann gilt's erst recht. Ich bin der Herr, der alles neu macht und nicht kaputt macht. Das war die letzte Stunde. Und jetzt gehen wir weiter. Als ich älter wurde, traf ich manchen Studienfreund meines Vaters. Und die fragten mich, wie geht's denn Thomas? Ich sagte, Entschuldigung, Thomas, mein Vater heißt Albrecht. Dann sagten sie, das wissen wir. Albrecht hat er geheißen, aber Thomas haben wir ihn genannt, weil er als Jurist alles und alles in Zweifel gezogen hat. Viele unter uns heißen Thomas, weil sie alles und jedes in Zweifel ziehen. Zweifel über alles. Ob denn dieses Wort wirklich so dagestanden ist? Ob denn Jesus wirklich auferstanden? Ob er denn wiederkommen wird? Ob denn vielleicht doch eine Frau Voss recht haben könne, indem sie solch einen Unsinn schreiben kann? Zweifel über Zweifel. Einer, der vor vielen 100 Jahren auch diese Zweifel hatte, der sagte dann schließlich, ich bin mir selbst zum Zweifel geworden. Und genau jenen Mann hat Gott diesen Zweifler herausgerettet und ihn zu einem Fels gemacht, nämlich Augustin. Sehen Sie, Jesus hat gesagt, nicht zu irgendwelchen Leuten, zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, zu denen, die mit ihm gingen, warum zweifelst du? Und so haben wir es schon einmal hier behandelt. Der Glaube ist die Voraussetzung des Zweifels. Wenn sie nichts glauben, wenn sie auch nicht die Bibel aufschlagen, wenn sie gar nicht herkommen, dann haben sie auch gar keine echten Zweifel. Wenn sie anfangen zu glauben, richtig zu glauben, dann haben sie es mit Zweifel zu tun. Glauben und Zweifel gehört leider zusammen, sind leider Geschwister. Sehen Sie, ein Zweifler ist ja ein besonderer Mann. Und er wird im Neuen Testament so bezeichnet, wir können dieses Wort gar nicht übersetzen, ein Mensch mit 2 Wirklichkeiten. Ein Mensch mit 2 Seelen in der Brust. Oder sagen wir einmal so, ein Mensch mit 2 Bildern, die ihn bedrängen. Das ist der Zweifel, wenn man 2 Bilder in der Seele hat oder im Herzen. Nehmen Sie das Beispiel des sinkenden Petrus. Auf dem See Genezareth war Sturm, Gewitter, Nebel, ein einziges Tohuwabohu. Und da das Schiff mit den Jüngern drauf. Und an der Reling steht Petrus und auf einmal sieht er aus diesem Nebel und Gischt, aus diesen Wellen, Jesus auf dieses Schiff zugehen. Und dann ruft er, Herr, heiße mich zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Und der Petrus, in der Tat, tapfer ist er, steigt über die Reling. Und in dem Augenblick hat dieser Mann 2 Bilder. Und zwar zuerst ein negatives Bild. Dieses negative Bild zeigt ihm das Meer, zeigt ihm die Wellen, zeigt ihm die See, die keine Balken hat, eine See, die alles verschlingt, auch ihn verschlingen wird. Das ist das negative Bild, das in seiner Seele ist. Und daneben hat er ein zweites Bild, ein positives Bild. Und auf diesem positiven Bild, da sieht er nicht die Wellen, sondern das ist nur Hintergrund, sondern er sieht diesen Herrn, den Schöpfer des Himmels und der Erden, den Gewalthaber auch dieser Gewalten der Natur. Und er weiß, dieser Herr hat ja alles in Händen. Und auch in seinen Händen ist diese stürmende See nur eine Lache, eine erbärmliche Lache, in der man nicht versinken kann. Das ist das positive Bild. Und diese beiden Bilder hat er nebeneinander. Und nun passiert das, was der Zweifel ist. Dieses zweite positive Bild wird von dem ersten negativen Bild überstrahlt, überlichtet, so stark, dass es überhaupt nicht mehr gesehen werden kann und nicht mehr in Erscheinung tritt. Und dann hat er nur noch dieses eine Bild, die stürmende See, und dann sinkt er. Sehen Sie, das ist der Zweifel. Wenn bei den beiden Bildern, die man hat, das Negative überstrahlt, das Positive überstrahlt wird vom Negativen, und man dann nur jenes sieht, vor dem man Angst bekommt, vor dem man das Zittern bekommt, vor dem man aus lauter Ängsten untergeht. Um dieses Problem geht es heute Abend in diesem Kapitel. Sehen Sie, Gott spricht in diesem Kapitel, und so heißt es hier zwischendrin, der Gott, er hat nicht im Verborgenen geredet. Liebe Freunde, um das zu hören, was Jesus auch zum Zweifel sagt, müssen wir in keine Mysterienreligion eintreten und hinunter meditieren in die Tiefen, wie man es heute macht. Sie müssen auch nicht in eine andere Religion eintreten, um hinauf zu meditieren in die Sphären des Weltraumes. Dort oben und unten, dort sucht ihr Gott vergeblich. Das ist frustrierend. Er hat es seinem Volk gesagt, sein Wort ist die Offenbarung aller Geheimnisse. Es braucht heute keine Eingeweihte, keine Mysterienkenner, keine Orakelpriester. Ich bin der Herr, der redet und verkündigt, auch heute Abend zu diesem Thema Zweifel. Und nun sehen Sie, kommen hier drei Doppelbilder vor. Dreimal ein negatives und ein positives Bild. Also zum ersten könnte ich dieses Bild überschreiben, das hier gezeigt wird, der Gefangenentransport. Ich möchte es Ihnen so erklären. Eine Besucherin in der Stiftskirche, die immer wieder bei unseren Gottesdiensten zwischen den Leuten sitzt, der ist aufgefallen, dass in ihrer Nähe ein älterer Herr sitzt, ziemlich allein, und der immer wieder dort seinen Platz einnimmt. Und wenn man ja als rechter Schwabe immer ungefähr am gleichen Platz sitzt, stellte sie fest, dass der auch dort immer sitzt, und sie fasste Mut. Und ich möchte es Ihnen eigentlich deshalb sagen, dass Sie auch den Mut fassen, in Ihrer Umgebung Leute zu sehen und vielleicht zu begrüßen. Und sie begrüßte diesen Mann und sagte, sie habe ihn beobachtet, woher er denn sei und wer er sei. Und dann sagte er seinen Namen, seinen Beruf, und dann sagte sie, dann müssen Sie einmal doch unseren Pfarrer kennenlernen. Wollen Sie nicht mal mit ihm reden? Und sie stellte die Verbindung zwischen dem mir unbekannten Gottesdienstbesucher und mir her. Und ich habe mich gefreut. Es handelt sich um einen älteren Kollegen aus Siebenbürgen, der hier lebt und der mir am Sonntag vor 8 Tagen ein Buch überreicht hat, im Selbstverlag herausgegeben, mit dem Titel Mord Hill. Dieses Thema, dieser Name ist eine bestimmte Ortsbezeichnung, aber in diesem Buch, in einem großen Buch, beschreibt er, wie er 1944 als Pfarrer in Rumänien von den hereinbrechenden russischen Soldaten gefangen genommen wurde und dann mit vielen deutsch sprechenden Siebenbürgen interniert worden ist und dann viele Kapitel über einen Gefangenentransport durch eiskalte Gegend, in eiskalten Viehwaggons, in eine eiskalte Gegend Russlands verbrachtet. Viele Jahre zur Zwangsarbeit abtransportiert. Und wenn man diese Kapitel liest über den Gefangenentransport, dann merkt man auf einmal, diese Gefangenentransporte sind überhaupt gar nie abgerissen. Heute fahren sie wieder, diese Waggons. Sie fahren vielleicht durch Bosnien, sie fahren durch Kasachstan, Kambodscha oder Afrika. Diese haben überhaupt nie aufgehört zu rollen. Wer meint, der elende Zug damals aus Stalingrad vor 50 Jahren, Sie sehen jetzt wieder eine Litfaßsäule, das hätte doch den Menschen die Augen öffnen sollen, dass solch etwas nie wieder vorkommen kann, der täuschte sich gewaltig. Jesaja sieht sogar einen multinationalen Gefangenentransport. Da sieht er die Felachen Ägyptens, die Kaufleute Äthiopiens, die hochgewachsenen Sebäer, das sind Araber. Spuren von Fesseln sind noch an den Füßen und an den Händen zu entdecken. Diese Leute haben nie daran gedacht, die haben sich dagegen gewehrt. Sie wollten es nicht wahrhaben, aber dann auf einmal war es soweit. Und dann waren sie Abgeführte und dann waren sie Gefangene und dann waren sie Inhaftierte und Internierte. Und die sagten, für wahr, was für ein verborgener Gott, der Gott Israels. Und wer gar nicht äußerlich gefangen ist und gar nicht von irgendwelchen Soldaten weggeschleppt, der befindet sich vielleicht selber gefangen in den eigenen Nöten, Problemen, gefangen in der eigenen Schuld, auf einem Gefangenentransport nun weggeführt durch eine eiskalte Landschaft. Und man sagt sich für wahr, was für ein verborgener Gott, der Gott Israels. Das ist das negative Bild. Aber sehen Sie, nun kommt dieses positive Bild dazu, praktisch gleichsam daneben gestellt. Wer nämlich näher hinsieht, der merkt es. Da sind auf einmal die Leute drauf, die trotteln nicht, sondern sie gehen. Die lassen gar nicht den Kopf hängen, wie die in den Viehwagen, sondern die tragen den Kopf hoch. Sie haben Spuren von Ketten, aber sie sind gar nicht mehr gefesselt. Die werden ja gar nicht weggeführt, sondern die werden zugeführt. Die werden nicht abgeführt, sondern die werden heimgeführt. Dieser Gefangenenzug ist ein Pilgerzug, der einem letzten Ziel entgegengeht. Um Heimkehr geht's auf einmal für die Völker der Erde. Sie werden nicht verkommen, sondern gleich sechsmal steht's hier, sie werden nicht verkommen, sondern sie werden ans Ziel, sie werden zu dir herkommen. Die Völker, die euch in der Zange haben, die euch die Luft nehmen, die euch ausradieren wollen, sie werden kommen. Offenbarung 21, 16 ist dieser Gedanke aus diesem Kapitel aufgenommen. Man wird die Herrlichkeit der Heiden in die ewige Gottesstadt bringen. Menschen ohne Gott, aber nun auf einmal auf dem Weg zu Gott. Völker ohne Ziel, aber nun auf einmal auf dem Weg zum Ziel. Nationen ohne Hoffnung, aber nun auf einmal auf dem Weg zur Hoffnung. Alle, die sich in dem Kampfruf einig waren, Kampf dem Reich, Kampf diesen Juden, Kampf dem Völklein der Heuschrecke, für die gilt auf einmal Heim ins Reich. Hier gewinnt dieses belastete Wort seinen tiefsten Sinn. Heim ins Reich. Liebe Freunde, es muss einem den Atem nehmen. Eine Handvoll Leute sitzen in den Krallen der Feinde. Und dann auf einmal sehen sie auf einem zweiten Bild, sehen sie die Heimkehr zum lebendigen Gott. Sie sehen den Pilgerzug, der einem großen Ziel entgegenfährt. Gott gibt sich doch einmal am Schluss nicht mit ein paar Hansel zufrieden. Er gibt sich nicht mit einer Mini-Gemeinde zufrieden, nicht mit ein paar Spurenelementen von überzeugten Christen. Gott will nicht nur ein Teil, er geht aufs Ganze. Das Ende der Wege Gottes ist die Heimkehr zum lebendigen Gott. Das sagt dieses positive Bild. Sehen Sie, wir sind belastet von der negativen Seite des Bildes, von dem Gefangenentransport. Und selber kommen wir uns oft wie Gefangene vor. Und dann jene Aussage des anderen Bildes, das Ende der Wege Gottes ist die Heimkehr zum lebendigen Gott. Wissen Sie, die Völker, und nun hören Sie, die Völker, die Iraker, Heimkehr zum lebendigen Gott. Die Somalier, die streitenden Räuber- und Rebellentruppen, Heimkehr zum lebendigen Gott. Die Revolutionäre aller Schattierungen, Heimkehr zum lebendigen Gott. Und das Allergrößte, ich, gefangen in meinen tiefsten Depressionen, ich, eingesperrt in meinem Viehwagen, in jenem Gefangenentransport, Heimkehr zum lebendigen Gott. Heimkehr ist das Ziel aller Wege. Diese beiden Bilder. Lassen wir es einmal stehen. Gehen wir zum zweiten Bildpaar. Die Gefangeneninsel. Bruder Pfarrer Türk, so heißt er, der mir dieses Buch übergeben hat, wird schließlich, und so habe ich es in den letzten Tagen gelesen, wird schließlich aus einem fahrenden Viehstall herausgetrieben. Er muss aussteigen mit den anderen und wird in ein Lager geführt. In der Tat, eine Gefangeneninsel, ein Todesflecken inmitten der Landschaft. Ein Herauskommen gibt es gar nicht. Außer er würde entlassen, aber solch eine Entlassung wurde überhaupt nie ausgesprochen. Also Zwangsarbeit auf 7 Jahre festgesetzt. Fern von Frau, fern von Kinder, fern von der Arbeit, fern von der Heimat. Und nun steht hier, er lebt auf einer Gefangeneninsel. Und nun steht hier in Vers 18, Gott habe einmal die Erde bereitet und gemacht. Hier ist ein starker Hinweis auf 1. Mose 1. Er habe die Erde alleine gemacht. Wo warst du da, als ich die Erde gegründet habe? Sag an, bist du so klug? Er hat die Erde geschaffen. Am Anfang war nicht etwas, sondern war jemand. Gott hat's gemacht. Und zwar hat er die Erde geschaffen, nicht, dass sie leer sei, sondern hat sie bereitet, dass man darin wohnen soll. Aus dem Chaos hat er den Kosmos gemacht. Der Mensch soll ein Dach über dem Kopf haben und Boden unter den Füßen, damit er leben kann. Und heute kommt es uns alles so vor, wie diese Erde zur Gefangeneninsel geworden ist. Das ist wieder jetzt dieses negative Bild. Unsere Welt, in der wir leben, so wie eine Gefangeneninsel. Keiner von uns kann dieser Erde entkommen. Keiner von uns bekommt einen Entlassungsschein, dieser Erde zu entfliehen. Hier auf dieser Erde werden nur Todesscheine ausgestellt. Wir mögen reisen, wohin wir wollen. Der Tod holt uns ein. Eine Gefangeneninsel, auf der wir leben. Am Schluss steht der Tod und das Grab, über das der Wind geht, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Und hinzu kommt, dass der Mensch alles tut, um den Kosmos zum Chaos zurückzugestalten. Mit Waffen, mit Öltankern, mit anderen Katastrophen. Und deshalb die Bitte, die immer wieder von uns Christen vorgetragen wird: Herr, lass uns in den Himmel kommen. Du lieber Herr und Gott, nimm du uns weg wie Henoch, wie ein Elia. Nimm du uns weg von dieser Gefangeneninsel hinein in dein Reich. Wer diese Erde sieht und wer die Nachrichten hört und wer die Zeitung liest, der spricht: Herr, du bist ein geborgener Gott. Und wenn man dann durch die Nachbarschaft geht und durch seine Freundeskreise und dann diese Gefangenen sieht in ihren Nöten und Sorgen und dann kommt es einem wieder, Herr, du bist doch ein verborgener Gott, du Gott Israels, du Heiland. Das ist das negative Bild. Und dann das andere Bild, hart daneben, das positive. Gott entwickelt diese seine Welt nicht zurück vom Kosmos zum Chaos, sondern gestaltet sie schlussendlich zur Heimat. Eine ungeheure Aussage. Daniel hat das gesagt und auch Johannes in der Offenbarung. Diese Welt ist geschaffen zur Heimat. Wissen Sie das? Diese gebeutelte Welt ist geschaffen zur Heimat. Und deshalb ist jene Bitte nicht richtig, wenn wir sagen, lass uns in den Himmel kommen, du unser Herr und Gott. Die Aussage der Bibel ist, der Himmel kommt zu uns. Diese Erde wird neu. Diese Erde wird zu unserer Heimat. Diese Welt ist geschaffen zur Heimat. Im Glauben kann ein Pastor Türk sehen, wie sein Bretterlager, wie seine Gefangeneninsel, wie seine Bretterbuden abgerissen werden, die hart gefrorene Krume umgebrochen wird, besät und voll von sprossendem Grün ist. Kosmos wird sein, nicht Chaos. Heimat wird sein, nicht Gefangeneninsel. Und dann schaue ich in die Krankenhäuser und schaue über die Betten. Und dann sehe ich, nach Auskunft dieses Textes, wie all diese Betten abgeschlagen werden, weil sie nicht mehr gebraucht werden und Kranke aufstehen und den Herrn loben. Und dann sehe ich, wie gebeutelte und geschlagene und verfolgte Völker auf einmal aufstehen und den Herrn loben. Und dann sehe ich mich selber befreit von dem, was mich so nach unten drückt. Und was ich keinem Mensch sagen kann, befreit von dem allem, wissend, ich bin daheim und in der Heimat. Versammelt euch, ihr Entronnenen, ihr gerade noch einmal davongekommenen, die beiden Bilder, negativ die Gefangeneninsel, für wahr, du bist ein verborgener Gott. Und das andere hat daneben, nämlich die Heimat, du bist Gott. Und sonst keiner mehr. Und das dritte Doppelbild, nämlich das Gefangenenschicksal. In dem Buch von Pastor Türk nennt er immer wieder zwei Punkte, die ihn ganz besonders angefochten hätten und mit denen er auch nicht fertig geworden ist. Nämlich mit Ungerechtigkeit und Schwäche. Die Ungerechtigkeit, weil er nichts anderes getan hat, als seine Gemeinde versorgte, Kranke besuchte, Särge begleitete, predigte und ermahnte. Er hat keinen Krieg vom Zaun gebrochen und dafür dann die Verschleppung. Was für eine Ungerechtigkeit in der Welt. Das hat ihn geplagt und das andere war die Schwäche. Wassersuppe, Brot aus Gleie gebacken, vergammeltes Hammelfleisch, der Körper ausgelaugt und ausgedochtet. Oh, du bist ein verborgener Gott. Wer an Ungerechtigkeit und Schwäche leidet, der stimmt mit ein in jenen Satz. Du bist doch ein verborgener Gott. Das negative Bild. Und daneben dieses positive. Im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. In seiner Heimat gilt dieser Vorteil. Nicht in mir habe ich Gerechtigkeit. Nicht in mir habe ich Stärke. Aber in diesem Herrn, in seiner Hand und in seiner Macht. Die Kleider der Gerechtigkeit, die schenkt er. Die Kraft aus seiner Höhe, die gibt er uns und stattet uns damit aus. In Gott haben wir Gerechtigkeit und Stärke. Selbst dann, wenn wir schwach werden. Gefangenenschicksal und Heimvorteil. Negativ und positiv. Und sehen Sie, nun jetzt die alles entscheidende Frage. Wie kann ich denn jetzt den Zweifel überwinden? Wie kann es denn geschehen, dass es mir nicht wie dem Petrus geht, dass das positive Bild überlichtet wird vom Negativen, dass ich nur noch das Tohuwabohu sehe und dann untergehe? Wie kann es denn passieren, dass die positiven Bilder stehen bleiben und die negativen überlichtet werden und ich so meiner Zweifel einfach entledigt werde? Wie kann das passieren? Schauen Sie zum Schluss noch einmal auf die Geschichte des sinkenden Petrus. Er schafft es nicht. Er steht auf dem Wasser und dann? Und dann geht er unter. Und dann gibt er nur noch ein SOS. Herr, hilf mir. Mehr kann er nicht tun. Und in diesem Augenblick greift Gott zu, packt ihn, zeigt ihm den Glanz jenes Bildes, dass er stärker ist als alle andere Mächte. Liebe Freunde, nur Gott und nur Gott kann es schenken, dass wir keinen Gefangenentransport sehen, sondern schon die Heimkehr. Gott, nur Gott kann es schenken, dass wir keine Gefangeneninsel sehen, sondern schon die Heimat. Nur Gott kann es schenken, dass wir kein Gefangenenschicksal sehen, sondern nur den Heimvorteil mit Gerechtigkeit und mit Stärke. Und deshalb heißt die Aufforderung zum Schluss: Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, so überwindet ihr euren Zweifel. Sie und ich, wir schaffen es nicht, jene negativen Bilder unseres Lebens zu überlichten. Das schafft nur einer, nämlich der Herr in seinem Lichtglanz. Und er will es dort tun, wo einer an diesem Abend, wo einer jetzt kommt und sagt: Herr, du siehst meine dunklen Bilder. Du kennst jene Aussichten, die mir so Angst machen. Du kennst dies alles, das mich verzagt macht. Herr, zeige du mir deine Gerechtigkeit und deine Stärke. Und das ist die Zusage dieses Textes. Wer sich so an ihn wendet, dem wendet sich dieser Herr zu und dem zeigt er jenes helle Bild, wo er nur drauf ist und wo er lebt und er sagt: Freunde, ich lebe und ihr sollt trotz allem auch leben. Es gibt eine Überwindung unserer Zweifel. Amen.